Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen. Ja, warum spiele ich denn den nächsten Song? Ich wollte doch eigentlich das hier machen, nämlich sagen, völlig apathisch drücke ich auf den falschen Knopf, weil ich eigentlich sagen wollte, hey, das war gerade Best Friend und es ist schön, mit seinem Best Friend morgens eine Sendung zu machen. Das ist doch großartig, oder?
Es ist absolut so. Liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie vielleicht nicht wissen ist, wir sind schon sehr lange sehr, sehr gute Freunde und sehen uns aber sehr, sehr selten wegen Gründen. Und sonntags sehen wir uns immer und quatschen miteinander und Sie sind einfach dabei.
So, genau. Und
das
heute
ist eigentlich das Konzept der Sendung.
Und heute sehe ich auf meiner Seite des Tisches, das muss ich sagen, es hat sich wirklich sprunghaft verbessert, das Angebot hier. Sprung ist unser Thema heute. Ich weiß nicht, ob das extra für mich hier hingelegt wurde, aber vielleicht ist es eine kleine Botschaft. Also ich habe erstmal ein kleines eingepacktes Dime. Ja, das dieses Schokoladendings, was ich total nett finde. Dann habe ich einen Cent. Vielleicht das ist mein Glückspfennig. Vielleicht wollte jemand aber auch, hat jemand gedacht, Mensch, der Daniel, es geht auf Weihnachten zu, der hat so viele Kinder und die haben Freundinnen und so, vielleicht braucht er ein bisschen finanzielle Unterstützung. Da würde ich sagen, also es ist zwar der Gedanke, der zählt, aber nächste Mal bitte doch ein bisschen größeren Summen dalassen, ja?
Und weil das ist nicht nur der Gedanke, es ist auch die Summe.
Genau, meine Kinder sind sehr anspruchsvoll. Und dann habe ich hier eine halbe Flasche Red Bull. Ich weiß nicht, ob die hier vergessen wurde oder ob man gesagt hat, eine halbe Flasche reicht, sonst ist der zu nervös. Der drückt ja auch so schon auf die falschen Knöpfe. Das weiß ich nicht genau.
Ich wusste gar nicht, dass es Red Bull in Flaschen gibt. Es gibt natürlich auch noch viele andere widerlich schmeckende Energy Drinks. Trinkst du Energy Drinks?
Ich kenne es gar nicht. Sagen wir mal so, doch manchmal ja. Manchmal ja, wenn es Leitprodukte sind. Ja.
Und, also damit sie richtig, richtig widerlich sind.
Ich habe mich daran ja gewöhnt. Also es gibt ja ich habe zum Beispiel früher, als ich klein war, war ich auch sehr, sehr dick, weil ich sehr viel Cola getrunken habe. Normale.
Ja. Du hast im Endeffekt schon immer gleich viel gewogen, du warst nur früher kleiner.
Genau, so ist es eigentlich. Habe mich immer gewundert, obwohl ich gleich viel wiege, warum die Sachen nicht passen. Auf einmal die Hosen beim Knie enden und so, ja. Komisch, hätte doch passen müssen. Nee, aber in der Tat, ich habe sehr viel Cola getrunken und bin dann irgendwann auf Light umgestiegen. Und damals gab es ja noch keine Süßstoffe, die so normal geschmeckt haben. Das heißt, ich habe mich an diesen Geschmack total gewöhnt. Dieser metallische Geschmack von diesem einen Süßstoff, der da drin ist, den empfinde ich als erfrischend. Insofern ist es mein Nutzen, ja, was dir da nicht gefällt.
Und ich habe in frühester Kindheit auch Leitprodukte zu mir genommen. Immer wenn ich bei meiner Oma war, die hatte nämlich immer so eine Orangen- und eine Zitronenlimo-Light. Also okay. Den Geschmack. Und das ist genau dieser Süßstoff, der da drin war. Ich glaube, es gab ja nur den einen damals.
Ja, ja.
Das war halt der eine Süßstoff.
Ja.
Keine Ahnung, wie der hieß. Süßstoff halt. Und da war ich dann auch dran gewöhnt. Und immer wenn ich dann so ein richtig zuckriges Getränk getrunken habe, nachdem ich eine Weile bei meiner Oma war, dachte ich immer, ist aber irgendwie ist es schlecht.
Ja, das zuckrige Getränk. Ja, ist schlecht für dich. Aber du hast es, siehst du, weil deine Oma so vorausschauend war, hattest du wahrscheinlich nie so eine kugelige Phase. Du warst ja früher, als wir uns kennengelernt haben, warst du ja so ein Strich in der Landschaft.
Naja, ich habe mich halt auch immer bewegt, weißt du.
Ach, das ist interessant. Was ist das genau?
Wie das ist so das? Springen und so.
Ach so, Springen und so. Das passt zu unserer Sendung. Was da noch alles reinpasst, erfahren Sie gleich. Aber guck mal, ich habe auf den richtigen Knopf gedrückt, damit du nicht hier Depeche Mode verpasst, wo du das doch so gerne magst. Dream on.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Sprung.
Richtig, Sven. Na, das geht aber ein bisschen sprunghafter nächste Mal. So, wir sprechen unter anderem mit Autor Thomas Ramge über sein neues Buch Sprunginnovation und für welche Probleme unserer Zeit wir solche Sprunginnovationen brauchen.
Der Sprung von der Klippe, der ist wirklich nichts für uns, zumindest nicht, wenn wir selbst springen müssen. Zuschauen geht aber und das kann man zum Beispiel bei den Klippenspringern von Acapulco. Was die denn so besonders macht, das besprechen wir mit unserem weltreisenden Frank Petzke.
Und gleich sprechen wir darüber, wie Astronautinnen und Astronauten mit Hilfe von Sprungtraining gegen Knochen- und Muskelabbau angehen, die ihnen durch den Aufenthalt im All blühen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Es ist 9.19 Uhr, Sie hören 2 auf 1 und unser Thema heute ist Sprung.
Wenn Astronautinnen und Astronauten im All unterwegs sind, dann ist neben der hohen Strahlung der Knochen- und der Muskelabbau eines der zentralen medizinischen Probleme. Dem versucht man in Forschung so gut wie möglich zu begegnen und zwar vom einfachen Sprungtraining, also Hüpf, bis zu allerlei Fitnessgeräten. Warum dieses Training so wichtig ist, das besprechen wir jetzt mit Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wunderschönen guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen, ich grüße die besten Freunde.
Guten Morgen. So, welche Auswirkungen hat das Leben im All denn konkret auf Muskeln und Knochen?
Wenn ich jetzt hier an meinem Schreibtisch sitze oder ihr heute Morgen ins Studio gefahren seid oder ins Studio gegangen seid, habt ihr euch die ganze Zeit gegen die Fesseln der Schwerkraft gewehrt. Mhm. Ihr habt gegen 1G angekämpft und das ist genau das, was unseren Körper am Leben erhält. Denn wenn ein Astronaut ein halbes Jahr in der Umlaufbahn ist und nicht trainieren würde, würde er zum Beispiel 40% seiner Muskelmasse verlieren. Und hinzu kommt, dass in dieser Zeit der Alterungsprozess des menschlichen Körpers zehnmal schneller abläuft als auf der Erde unter Schwerkraftbedingungen. Und das lässt natürlich Rückschlüsse zu auf all das, was uns am Boden hindert, uns zu bewegen. Bettlägerigkeit, so Krankheit und was auch immer.
Mhm. Das ist so ein bisschen der Effekt. Ich hatte als Kind mal einen Gipsarm für 6 Wochen und danach war der Arm deutlich dünner als der andere, weil ich die Muskeln eben gar nicht bewegen konnte. Das eben nur komplett am ganzen Körper, richtig?
Das komplett am ganzen Körper und dem gilt es entgegenzuwirken. In den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren mit den ersten Langzeitmissionen, gerade auf sowjetischer, auf russischer Seite, da hat man es mit dem Sport nicht ganz so ernst genommen. Das hat sich dann erst in den 90ern, 2000 auch bei der ISS durchgesetzt. Und ja, und da sind wir bei den Fitnessgeräten, die man sich einfallen lässt. Und auch, da sind wir beim Thema, bei Geräten, die es erlauben, an Bord einer Raumstation zu springen.
Mhm. Okay, das heißt, die wurden jetzt speziell für die Raumstation entwickelt oder hat man da nur einfach ein günstiges Gerät aus dem Fitnessstudio genommen und einen Aufkleber drauf gemacht und sie teuer verkauft?
Genau so war es am Anfang.
Okay.
Man hat gesagt, okay, was haben wir denn am Boden, was können wir da oben nutzen? Aber das hat sich relativ schnell als nicht machbar herausgestellt, insbesondere was natürlich eine Bewegung unter Schwerelosigkeitsbedingungen, Aktio gleich Reaktio bewirkt, hatte das natürlich nicht den Effekt wie auf dem Boden. Also musste man sich neue Sachen einfallen lassen. Und dazu gehörte, vor ungefähr 10 Jahren begann die Entwicklung, ein sogenannter Galileo-Trainer. Mhm. Das ist ein Gerät, eine Platte, die zu extremen Vibrationen neigt, wenn man sie denn regelt. Und da kann man den Effekt erzielen, dass man die Muskeln innerhalb von 4 Minuten so anregen kann, dass man danach das Gefühl hat, einen 10.000 Meter Lauf absolviert zu haben.
Das ist so ein bisschen das, was man im Fitness
tut. Das tut weh.
Ja, das glaube ich.
Das ist das, was man mittlerweile in den Fitnessstudios kennt, ne? Diese Rüttelplatte, genau. Wie die heißen. Finde ich ganz furchtbar, weil der Kopf wackelt mit, dann denke ich immer, ich falle gleich um.
Ja, weil wir dieses Gerät bei unseren Kölner Kollegen von der Luft- und Raumfahrtmedizin gemeinsam mit den Kollegen der Sporthochschule Köln entwickelt haben. Mhm. Und dann ist es in die irdische Anwendung gekommen, Reha, aber auch wie in Fitnessstudios.
Deswegen werden die Reha-Termine jetzt zusammengestrichen, weil man sagt, das reicht ja, 4 Minuten, da hat er 10.000 Meter hinter sich. Kann man, wenn man so ein Wundergerät hat oder auch ein Albtraumgerät, je nachdem, wie Bock man auf körperliche Belastung hat, kann man sagen, die Astronautinnen und Astronauten trainieren im Weltall dann härter, als sie es vorher auf der Erde tun?
Ja, mhm. Das kann durchaus passieren, wenn die Kollegen sehr diszipliniert sind. Denn Alexander Gerst zum Beispiel ist dafür ein beredtes Beispiel. Mhm. Der ist mit mehr Muskelmasse zurückgekommen, als er hochgeflogen ist. Und das hat doch den ein oder anderen Mediziner das große Erstaunen ins Gesicht gedrückt.
Aber wo hat der denn seine Steroide im Weltall hergekriegt? Würde jeder Pumper da denken. Andreas, Spaß beiseite. Sprungtraining. Thema ist ja Sprung der Sendung. Also auf der Erde, klar, Sprungtraining nervt. Ist in jedem guten Zirkeltraining mit drin, ist furchtbar anstrengend. Aber im Weltraum, da springe ich einmal ab und fliege unendlich weit, oder?
Genau das tust du da nicht, weil ich habe ja gesagt, wir haben die speziellen Geräte entwickelt. Das sind alles Federmechanismen, elektromagnetische Mechanismen, wo die Kollegen faktisch die Schwerkraft simulieren. Mhm.
Darf man nur nicht verwechseln, genau, wenn man einen Ausstieg macht, ne? Das wäre dann doof.
Ja, wenn die Muskeln wechseln und man einen Ausstieg macht, das macht doof, weil in den Raumanzügen zum Beispiel sind Federmechanismen drin, die hier auch die Schwerkraft, die Hand zum Beispiel oder die Kniegelenke simulieren.
Okay, du hast gerade erzählt, wie Alexander Gerst, Astro Alex, wir erinnern uns alle noch, dass der so wahnsinnig trainiert hat, dass er hinterher mehr Muskeln hatte. Ist das jetzt für Matthias Maurer, der demnächst zur ISS hochfliegt, so, dass der im Zugzwang ist? Hat er jetzt auch schon sein Trainingsprogramm vor sich?
Also er hat sein Trainingsprogramm schon hinter sich. Die Bodenvorbereitung ist abgeschlossen, ist aktuell in der Quarantäne. Mhm. Und natürlich gibt es für ihn ein Trainingsprogramm. Und das heißt mindestens 2 Stunden Sport pro Tag.
Okay. Und wie ehrgeizig ist er? Will er mit Alexander Gerst mithalten oder weißt du das noch nicht? Müssen wir abwarten, ob er oben abschlafft oder so richtig loslegt?
Also Matthias ist ein sehr ehrgeiziger, ein sehr angenehmer, ein sehr sympathischer Kollege. Man muss sehen, wo er seine Schwerpunkte setzt und wie diszipliniert er ist. Aber ich gehe davon aus, er ist sehr diszipliniert, denn er will ja die Mission, seine Mission, seine Experimente und vielleicht einen Ausstieg
super
auch erfolgreich absolvieren.
Andreas Schütz ist auch ein sehr disziplinierter und sehr sympathischer Kollege vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und hat deswegen schon früh morgens mit uns gesprochen über Sprungtraining und Rüttelplatten für Astronautinnen und Astronauten. Vielen Dank, lieber Andreas, und du darfst jetzt weiter am Frühstückstisch trainieren. Dankeschön.
Danke, ich spring zurück.
Super.
Danke.
Tschüss.
How I Think of You, Malakoff Kowalski. Weiß nicht, klingt auch für mich irgendwie ein bisschen slawisch, der Name. Weiß nicht, geht's dir auch so?
Ja, ja. Entweder das oder er kommt auch aus Spandau.
Erinnert mich an den, nicht nur an die Erfolgssendung Kowalski und Schmidt des RBB, sondern erinnert mich auch an den doofen alten Witz. Es gab jetzt eine Umfrage, wer die besten Liebhaber sind. Herausgekommen ist, es sind die die Apachen und die Polen. Ach so, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Winnetou Kowalski, ein alter Klassiker der Zoten. Du, unser Thema heute ist Sprung. Ja. Und ich hab mal eine ernst gemeinte Frage an die Leute, die den Sportrahmenplan erstellen in der Oberstufe. Ja? Warum macht man denn nichts, was Spaß macht? Also man muss weit springen, man muss dann so hoch springen über so mit dem Fosbury-Flop und so. Warum nicht Stabhochsprung? Ich wollte schon immer mal Stabhochsprung machen, gab es in der Schule nicht. Ich weiß, wir haben ein einziges Mal zum Beispiel haben wir auch sowas gemacht wie Speerwerfen. Das war aber gar nicht, das war so einfach, wenn wir schon mal hier sind, zeige ich euch mal, wie das geht. Das war, glaube ich, das Einzige, was mir an Leichtathletik jemals Spaß gemacht hat, an das man mich rangelassen hat. Die guten These. Sachen machen sie einfach nicht mit einem.
These? Möglichst viele Schülerinnen und Schüler lebendig bis zum Abitur bringen.
Ja, aber wenn man sich entscheiden muss zwischen lebendig und Spaß, dann gewinnt doch der Spaß.
Ja, aber nicht für die Lehrer.
Ach so.
Und auch nicht für die Lehrer, die den Eltern erklären müssen, warum ihr Kind leider nicht von der Mission Sportstunde erste, zweite zurückgekehrt ist. Speerwerfen ist natürlich geil, aber ist auch brandgefährlich. Da sterben ja sogar bei den Profis regelmäßig Leute, die so einen Speer abkriegen. Und ähnlich ist es wahrscheinlich bei dem Stabhochsprung. Also du musst ja nur mal nach Stabhochsprung und Video googeln, was da für schöne Videos im Netz auftauchen. Wie die sich diesen Stab sonst wohin hauen oder wie die wegbrechen oder wie die auf dem Stab landen.
Sven. Du bist Heimwerker. Ich weiß, was für. Du googelst ja auch nicht Handakku-Kreissäge und Video, einfach aus solchen Gründen. Sondern du googelst halt, wie baue ich einen Schrank oder wie baue ich eine Terrasse. Und wenn du jetzt sagen würdest, ey, wie. Machst du das?
Ich habe in letzter Zeit häufiger mal Kreissäge und Hand gegoogelt, aber eher im Zusammenhang mit diesem automatisch supersmarten Stopp.
Ah, also, ja, ja.
Ne, geil. Ja, ja. Also, wo die mit einer Wiener Wurst irgendwie in Richtung des Sägeblattes kommen und die Wurst nicht mal einen Kratzer hat. Also, sowas ist doch, da google ich nach.
Ja, finde
ich
gut. Also, die Wurst hat nicht einen Kratzer, aber seine Säge hinterher, ne, da musst du diese Patronen, also, für die das nicht kennen, da wird, glaube ich, eine gewisse Spannung gemessen oder so. Also die Säge erkennt, wenn sozusagen lebendiges Fleisch Material kommt. Fleisch, und zwar in diesem Wiener Wurst lebendig. Eine Wiener Wurst ist nicht lebendig, genau. und in dem Moment, wo der Sägezahn oder das Sägeblatt sozusagen so etwas berührt, da hat man dann quasi, naja, vielleicht so einen Kratzer, aber es schießt über eine Patrone mehr oder weniger, werden so Bremsbacken an das Kreissägeblatt, was dann natürlich im Eimer ist und ich glaube auch so eine Patrone kostet, gibt's glaube ich im Moment nur in den USA, ne, die Source-Stop-Geschichten kostet $200 oder so, also ist schon richtig richtig teuer, allerdings behält man dann auf jeden Fall seinen Finger. Das ist schon natürlich der Vorteil. Allerdings, weißt du, jemand wie du, der gerne Wiener Wurst isst, ich würde mir überlegen, wie oft das mal falsch auslöst, bevor dir das irgendwas retten kann.
Ach so, das ist das funktioniert auch mit Fingern nur dann, wenn sie nach Wurst riechen. Also wahrscheinlich ist es ein Geruchssensor. Das ist eigentlich ein Wiener Wurstsensor, der auch auf Finger anwendbar ist, wenn du Wurstfinger hast.
Genau, das ist das berühmte Patent Wurststopp. Ja. Und nein, aber sag mal ernsthaft, du hättest jetzt aber, du bist ja nun auch Vater von Kindern, die nun alles andere als vorsichtig sind. Wäre dir nicht lieber, dass sie mal sowas wie Speerwerfen ausprobieren, wenn eine Autorität und Lehrkraft dabei ist, als im Garten machen sie das doch die basteln sich Speere und da sind drei Nachbarn gestorben, bevor du einfach mal Stopp sagen kannst.
These 2, ich möchte keinem Sportlehrer, keiner Sportlehrerin zu nahe treten, aber mal ehrlich, also die sind ja Allrounder. Das sind ja keine echten Leichtathletiktrainer oder Zehnkampftrainer.
Wie bitte?
Also das Problem ist, woher sollen die denn jetzt wissen, wie Speerwerfen richtig geht? Verstehst du? Also ich meine, die haben es auch mal gesehen und vielleicht auch irgendwann mal gemacht, so wie du in der Oberschule. Aber die können ja nicht 500 Sportarten trainieren, das ist ja kein Computerprogramm. Also insofern doch, wenn ein echter Speerwerftrainer denen das beibringen würde, fände ich es ganz gut.
Also Speerwerfen für Anfänger, googeln, liebe Sportlehrerinnen und Sportlehrer, das geht heute alles, Sven. abgesehen davon...
Oder warten Sie, googeln Sie doch Speerwerfen, die schönsten Fail-Videos.
Soll ich dir... Übrigens, du hast das gerade verwechselt, ne? Die Allrounder, die unterrichten Hammerwerfen. Slut for the soul, there is no hospital. Das stimmt natürlich nicht ganz, oder? Es gibt so viele Sanatorien dafür, aber es klingt erstmal schön. Es ist 10.10 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Sprung. Und Sven, wir haben gerade eben ja schon ein bisschen über Dinge, die mir gefehlt haben im Sportunterricht, wie Stabhochsprung gesprochen. Mhm. Grundsätzlich muss ich sagen, von all den mir sehr verhassten leichtathletischen Sportarten, die wir machen mussten, fand ich Weitsprung irgendwie ganz gut. Also
ja,
da,
ich auch.
Ja, interessant. Warum fandst du es gut?
Ich glaube, ich bin ja nie jemals ever irgendwie der Ausdauersportler geworden.
Ja.
Ich fand Laufen immer blöd und ein Großteil des Leichtathletik-Sportunterrichts war halt Laufen. Immer
stimmt.
Erste, zweite Stunde,
stimmt.
Cooper-Test auf dem Platz draußen, Oswald Reihert. Das war Standard. Also
ja.
Ich hatte immer Kreislauf, ich hing dann immer irgendwann im Gebüsch.
War ein Reihertest.
So. Und genau. Und für Sprint war ich nicht schnell genug, fand ich aber okay. Also
weil es schnell vorbei war wieder, ne? Das ist ja dein genau. Muster offensichtlich.
Ja, ja richtig, okay. Genau. Und beim Weitsprung ist es so, da ist es ja noch weniger Rennen. Und wenn man dann sich nicht ganz blöd anstellt, hat man danach ja direkt den Payoff, weil man ja, also man fliegt ja engelsgleich extrem weit und landet dann hoffentlich cool aussehend, ohne viel Sand zu fressen in der Grube.
Engelsgleich flog ich nie, glaube ich. Aber ich, ja. Erstens. Also das
auch
war
Dumbo ist weit geflogen.
Na, lass mich mal so sagen. Und ich jetzt alle Leute, die jetzt wirklich, sagen wir mal, auf Leistungssportlerniveau laufen, mögen mir das verzeihen. Ja, ich meine, ich rede jetzt von dem, was man in der Schule so macht oder in der Freizeit. Da hat Laufen ja erstmal nicht so viel mit Technik zu tun. Also jedenfalls bringt einem niemand wirklich irgendwie eine Lauftechnik bei oder mir nicht. Man läuft einfach und versucht dann, das so schnell zu machen, wie es geht. Das ist total langweilig und uninteressant. Na klar, wenn man einfach von Natur aus gut ist oder so, super. Aber beim Weitsprung hat es ja ein bisschen was mit Technik zu tun. Und man kann ja tatsächlich dann auch gucken, wo tritt man ab, wie kommt man auf, welche Haltung hat man
genau.
So. Das hat mir dann einigermaßen Spaß gemacht und generell bin ich ja gerne im Sandkasten. Also auch nach so einem Sprung. Und man muss keine Angst haben, dass wie beim Hürdenlauf zum Beispiel man sich irgendeinen harten Gegenstand irgendwo gegenschlägt. Und mit irgendwo meine ich jetzt ja genau da.
Achtung, Pro-Tipp, Matchbox-Autos, Playmobil- und Lego-Figuren aus der Kiste entfernen, bevor man reinspringt. Tut doch mehr weh, als wenn man nur barfuß drauf tritt.
Willst du mir sagen, dass du auf normalen Spielplätzen ab und zu Weitsprung gewagt hast? Das kann ich kaum glauben.
Doch, das haben wir natürlich aus Spaß gemacht als Kinder,
so.
Aber nie ernst gemeint. Nein, um Gottes Willen.
Und
ich muss sagen, ich bin ja ein langer Lulatsch, aber ich habe offenbar auch keine besonders große Sprungkraft. Also so Weitsprung ging immer, aber so Basketball oder so, weißt du, so,
ja.
Also Dunking ist so weit weg bei mir. Also da sind Leute mit 1,30 Körpergröße deutlich näher an den Ring gekommen am Korb, als ich irgendwie
ehrlich?
Langer Lulatsch. Also ja, ganz furchtbar.
Ich finde aber interessant, das erklärt mir jetzt natürlich, warum du immer sagst, du könntest bestimmte Dinge nicht tun wegen deiner alten Kriegsverletzung. Ich bin sicher, dass auf dem Röntgenbild bei dir statt der ein oder anderen Kugel aus einem der vergangenen Kriege einfach noch ein Matchbox-Auto irgendwo drin steckt. Die können sich entfernen, weil es sitzt so nah an der Schlagader.
Deswegen piept es immer am Flughafen.
Das könnte sein. Also wir werden vom Kommerz ja nur dann vermisst, weil jetzt gerade Missing läuft von Everything But The Girl, sage ich das, wenn wir zu wenig kaufen. Und deswegen denken sich die Menschen, die uns Dinge verkaufen wollen, immer neue Sachen aus. Wir haben ja schon oft mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt darüber gesprochen, was sie sich ausdenken. Jetzt scheint es so etwas wie einen Quantensprung zu geben oder gegeben zu haben. Man möchte vom Outbound-Marketing, keine Ahnung, was das ist, zum Inbound-Marketing, ebenfalls keine Ahnung, was das ist. Aber mir wurde gesagt, man möchte uns Konsumenten dabei irgendwie in einen Trichter ziehen und in einen Trichter gezogen werden. Das klingt überhaupt nicht gut. Das lassen wir uns mal erklären. Guten Morgen, erkälteter Markus Bartelt.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Lieber Markus, was ist denn das für ein Trichter, in den wir da gezogen werden sollen? Das macht mir als Konsument jetzt ja erstmal Angst.
Ja, das ist ja, im Englischen heißt das der sogenannte Sales Funnel, also der Verkaufstrichter im Grunde genommen. Und da Daniel gerade sagte, was ist denn dieses Outbound-Marketing? Outbound-Marketing ist das klassische Marketing, was wir kennen, wo wir eigentlich mehr so angeschrien werden. Also Fernsehspots und Radiospots.
Radiospots, die ganz toll sind, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Ja,
jeder
aber,
liebt sie.
Aber das ist so Plakate und Anzeigen. Und das ist so eine Unterbrecherwerbung, weil sie stört eigentlich etwas, was wir sonst machen wollen. Wir wollen Fernsehen und keine Werbeblöcke sehen zum Beispiel und streut sehr, sehr weit. Das heißt, sie ist sehr teuer. Ich habe eine hohe Reichweite, eine hohe Quantität, aber aus Sicht der Unternehmen, ich habe eine geringe Qualität in der Auseinandersetzung, weil ich nie weiß, wer sieht das wirklich, wer hört das wirklich und ich muss einfach versuchen, möglichst viele Kontakte zu erreichen.
Mhm.
Das ist so dieses Outbound und das wird immer gerne mit so einem Männchen mit einem Megafon dargestellt,
ja.
Das einen anbrüllt.
Ja, das kennen wir doch auch. Das war das nicht C&A-Werbung mit das Männchen mit dem Megafon? Genau. Okay.
Also die haben es dann sogar doppelt gemacht. Ja? Die haben Outbound-Werbung mit dem Megafon
gut
gemacht.
Outbound heißt, die Leute schreien heraus. Inbound genau. Heißt, sie stellen sich vor den Spiegel und schreien sich selber an. Wo ist denn da der Trichter?
Also auf Inbound heißt jetzt, da ist immer so ein Magnet. Da werden wir reingezogen. Und das kennt ihr, wenn ihr heute etwas sucht. Ja? Also du hast ein Problem und du suchst eine Lösung. Dann gehst du zu einer Suchmaschine und gibst erstmal etwas ein.
Richtig.
Mhm. Und dann findet ihr ganz oft ganz, ganz tolle Seiten, die euch was geben. Die euch sagen, ja. Hey, wir haben hier eine Checkliste zum Beispiel. Du kannst hier eine Checkliste downloaden und dann hast du da 12 Punkte, die du abhaken kannst, ob du alles richtig machst.
Mhm.
Oder du kriegst ein tolles White Paper. Da kannst du auf 10 Seiten nachlesen, was man zu diesem Thema wissen muss und so weiter und so weiter. Da gibt es so einiges. So, und wenn du sagst, ach Mensch, ist ja super, ich will jetzt noch gar niemanden nerven, großartig, ich geh mal auf die Seite, lad mir das runter, dann bezahlst du das nicht mit Geld, sondern du bezahlst das mit deiner E-Mail-Adresse. Die musst du nämlich angeben, damit du das downloaden kannst. So, dann hast du die bekommen. Und dann dauert das 2-3 Tage und dann wirst du eine E-Mail bekommen von diesem Unternehmen, wo du das White Paper downloadet hast, mit der Frage, fehlt noch was? Ja, konnten wir dir helfen? Hast du alles verstanden? Brauchst du sonst noch irgendetwas, was wir dir anbieten können? Und falls ja, guck doch mal hier, da gibt's ein super tolles Webinar, das haben wir reingestellt, dauert 30 Minuten, da haben wir einen Experten von uns, der erklärt dir alles, was du sonst noch wissen musst.
Mhm.
Wenn du jetzt sagst, hey, das Webinar möchte ich mir auch angucken, dann gehst du wieder auf die Seite, musst diesmal ein bisschen mehr Daten eingeben von dir, nämlich was sie gerne wissen wollen, um halt genauer bewerten zu können, bist du ein guter Kontakt, ja, oder kann man mit dir viel Geld verdienen oder vielleicht weniger Geld verdienen, und dafür guckst du dir dann das Webinar an. Und nach dem Webinar kommt wieder eine E-Mail und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, du, jetzt hast du dir so viel angeguckt, wollen wir dich mal telefonieren? Die ersten 30 Minuten Beratungsgespräch sind kostenfrei oder ähnliches. Was passiert mit uns als Konsumenten? Wir bauen ein Vertrauen auf. Ja? Wir denken, ey, die sind doch super, die stellen mir so viel Material kostenfrei zur Verfügung. Vielleicht nehme ich die jetzt sogar als Experten wahr und sage, boah, die kennen sich aber richtig gut aus in dem Thema. Und hey, mal eine halbe Stunde telefonieren, das kann ja nicht schaden, kostet mich ja nichts. Und aus diesem Beratungsgespräch werden dann die Aufträge letztendlich gewonnen.
Und da werden wirklich die Aufträge gewonnen und die Leute investieren erstmal, oder ist es so, weil ich habe nämlich die ganze Zeit nicht gedacht, hey toll, die wollen mit mir telefonieren. Ich habe gedacht, toll, dann haben die jetzt auch noch meine Telefonnummer und dann verkaufen die das an irgendwelche...
Du bist doch paranoid.
Informiert heißt das. Die das an irgendwelche Datensammler und so weiter und so fort, Markus.
Das Geschäft mit den Datensammlern ist gar nicht mehr so wahnsinnig lukrativ. Also was passiert ist, dass du, ja, Conversion nennen wir das, dass du umgedreht wirst von jemandem, der ein entfernter Mensch ist, der ein Interesse hat, ein Problem zu lösen, zu jemandem, der so viel Kontakt zu mir aufbaut, dass es dann ein kleiner Schritt ist, zu sagen, so, jetzt lass uns mal Tacheles reden, was kann ich eigentlich für dich tun? Und das sind eben diese Stufen in diesem Trichter. Und was wir dafür brauchen, ist ein anderes Buzzword im Moment, ist Content Marketing. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen, an welcher Stelle können wir eigentlich welche Inhalte anbieten. Und das Nächste, warum das so ein Quantensprung ist, ist, weil sich zwei Abteilungen, die sich lange Zeit Spinnefeind waren, also mindestens 50 Jahre lang in den Unternehmen, nämlich die Marketingabteilung und die Salesabteilung, die arbeiten auf einmal Hand in Hand. Das heißt, Marketing kann durch dieses zur Verfügung stellen von Content und das Heranziehen der Interessenten dann auch bewerten, aufgrund der Daten, die wir ihnen geben, ist das jetzt ein guter Lead, also ein guter Business-Kontakt, können wir mit dem was machen, oder ist das jemand, der zwar die Informationen braucht, muss, der wird nie zum Kunden werden. Und dann gibt es nur einen Punkt, da wird der abgegeben an die eigene Sales-Abteilung und dann sagt man, hier, den kannst du anrufen, der hat schon erstens, zweitens, drittens von uns, und die anderen werden dann eben wieder rausgegeben und sagt, okay, da wird nichts raus, dann können die auch zur Konkurrenz gehen. Oder die haben eben das Problem anders gelöst vielleicht in der Zwischenzeit.
Ich habe kurz die Hoffnung gehabt, lass mich ganz kurz da reingehen, Sven, aber ich habe ganz kurz die Hoffnung gehabt, dass das alles viel fairer und netter wird und man wirklich nur guckt auf das, was ich brauche. Jetzt habe ich das andere Gefühl, Markus, dass nämlich dann am Ende die Sales-Abteilung doch sagt, nee, ihr müsst das Marketing schon so machen, dass wir gute Leads bekommen, und dann doch mehr Leute da sitzen, die dann so ein bisschen geiern.
Ja, aber es bringt dir nicht, also du brennst Energie, Zeit und Geld, wenn du versuchst, Leuten etwas aufzudrücken, was sie nicht wollen. Und Inbound-Marketing, und das ist tatsächlich der Quantensprung, heißt, nee, wir streuen das nicht, sondern wir haben Leute, die ganz konkret ein Problem haben, die suchen etwas. Und wir sind zur Stelle. Und wie können wir uns jetzt so attraktiv wie möglich darstellen, dass die bei uns bleiben und dass die uns für cool halten letztendlich. Und dass die uns das zutrauen, dass wir ihr Problem lösen können. Wenn ich da was falsch mache, ja, wenn ich da zu aufdringlich bin, dann sind die genauso schnell wieder weg. Weil natürlich, ja, Inbound Marketing ist jetzt nicht auf eine Firma beschränkt. Das kann jeder machen und ganz viele machen das natürlich. Und deswegen muss ich da vorsichtig sein. Also richtig drängelndes Verkaufen funktioniert da nicht.
Ist das der Tod der Werbespots, der klassischen Werbung, oder ist das eine Koexistenz?
Es ist natürlich erstmal eine Koexistenz, weil die Frage ist immer, für welches Produkt suchst du eine Lösung? Also du wirst jetzt nicht unbedingt für ein Waschmittel oder für ein Shampoo eine Lösung suchen, obwohl vielleicht auch das. Das heißt, so diese schnell drehenden Konsumprodukte, ja, also wie eben Waschmittel und Haushaltsreiniger und so, für die wird es noch eine ganze Zeit lang, werden die Werbung nutzen, weil die müssen in die Breite streuen. Aber es wird weniger, und wenn du sprichst mit Senderanstalten, Radiosendern, Zeitungen, dann klagen die alle, dass sie nicht mehr genug Werber finden, die bei ihnen schalten wollen. Und dass das dann ein bisschen problematisch wird, weil das ja zur Senderfinanzierung, zur Zeitungsfinanzierung maßgeblich beiträgt. Aber da wir selber uns ja auch von unserem Medienverhalten verändert haben und weniger Fernsehen, mehr streamen, weil es eben unterbrechungsfrei ist, weniger Radio hören, was ich gar nicht verstehen kann, aber ja, dafür eben Spotify oder Ähnliches hören, weil es unterbrechungsfrei ist, dann sehen wir, wo die Not herkommt. Das heißt, die Werbeindustrie musste sich überlegen, wenn die unsere Werbung vermeiden, dann müssen wir irgendwo einen Weg finden, wie wir uns doch wieder darstellen können und an die Leute rankommen können.
Ich freue mich schon, wenn das nächste Mal jemand bei mir anklopft und fragt, ob ich mich mal über meine Probleme mit Haaren unterhalten möchte. Für die, die mich noch nicht gegoogelt haben, ich habe keine. Herzlichen Dank, Markus Bartelt, der Mann, der uns Inbound, Outbound und die Sache mit dem Trichter erklärt hat. Man soll natürlich zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie gar nicht bemerkt hat. Aber das ist ja der Vorteil, wenn man mit seinem besten Freund eine Sendung macht, der sagt einem jeden Fehler, den man macht. Ich habe wohl The Bee Gees gesagt. Naja, da sehen Sie mal, bei B, da lese ich dann einfach gar nicht weiter. Ich bin nämlich bequem, aber das war natürlich The Bees um 10.35 Uhr bei 2 auf 1. Unser Thema heute ist Sprung.
Ja, und wir alle haben diesen einen Freund oder diese eine Freundin, bei denen man sich immer fragt, Alter, was ist denn mit denen los? Eben noch Beziehungsmensch, dann auf der Suche nach einer Affäre, heute noch vegetarisches Essen aus dem Bioladen und Fleischesser sind Mörder auf dem T-Shirt und morgen schön bei McDonald's oder Burger King die Burger reinmaupeln. Heute ist die Katze das beste Tier, kaum ist es angeschafft, wäre doch der Hund der bessere Begleiter gewesen. Es gibt Menschen, die sind einfach wahnsinnig sprunghaft. Das nervt. Aber woher kommt es eigentlich und was sagt es über deren psychische Verfassung aus? Das besprechen wir jetzt mit der Psychologin Franziska Lauter. Sie hält unter anderem Vorträge und Workshops an der Hochschule der populären Künste in Berlin und hat vor kurzem das Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin veröffentlicht. Wunderschönen guten Morgen, Frau Lauter.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Lauter. Der sprunghafte Mensch, wo fängt der an? Also wir alle kennen das ja, dass wir bestimmte Phasen im Leben haben oder uns einfach mal schwer entscheiden können. Ab wann würden Sie sagen, ist jemand wirklich sprunghaft?
Ja, das ist ein Spektrum. Ne? Mhm. Die Frage ist sozusagen, wann hat jemand einen Sprung in der Schüssel?
Okay.
Ab wann beginnt das? Genau.
Können Sie uns das eindeutig sagen? Das wäre auch eine ganz tolle Frage, die wir mal klären sollten.
Ja. Das kann ich, ja genau, da kommen wir noch hin. Sie haben das eben angesprochen, sprunghaft in Entscheidungen und Meinungen. Ne? Das kennen wir alle, wir kennen das auch von uns selber. Mhm. Und psychologisch ist ja die Frage, wann sind Menschen denn so sprunghaft in ihren Entscheidungen oder Meinungen? Vor allen Dingen dann, wenn sie wenig Informationen haben oder auch Angst haben, vor allen Dingen das Falsche zu tun. Mhm. Ja, bei einer Entscheidung, wo fahre ich in Urlaub hin, was mache ich beruflich oder so, ist Rauchen gut oder Veganismus gut oder schlecht? Da sind manche Menschen sehr, sehr sprunghaft, weil sie immer wieder neue, wie soll ich sagen, so Entscheidungsvariablen hinzuziehen. Mhm. Und das nervt die Menschen, die eher, also denen wichtig ist, dass etwas stabil ist, dass etwas beständig ist, dass man gelassen ist und so weiter. Die Sprunghaften untereinander übrigens, die nerven sich gar nicht so sehr. Das ist eher die Frage, was für zwei Charaktere aufeinandertreffen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie ziehen mehr Variablen zu Rate. Es gibt doch aber auch die Menschen, die, selbst wenn sie alle Variablen zu Rate gezogen haben und eine Entscheidung getroffen haben, diese immer wieder revidieren, also hadern. Ist das nicht nochmal ein anderes, problematischeres Verhalten?
Ja, und dann ist die Frage, woran orientiere ich mich denn, wenn ich irgendeine Entscheidung fälle oder irgendeine Meinung mir bilde? Woran orientiere ich mich? Mhm. Tatsächlich an meiner inneren Weitsicht, darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen, denn wir können über Sprunghaftigkeit nicht sprechen, ohne die Weitsicht zu erwähnen. Mhm. Also woran orientiere ich mich? An einem weitsichtigen Plan, den ich in mir habe, der also meine Meinungen bildet, meine Entscheidungen beeinflusst und so weiter, oder situativ? Was sagt der, was sagt die, was ist jetzt, also welche Variablen poppen so auf? Und diese Weitsicht, die ich eben schon angesprochen habe, die ist tatsächlich in einem ganz spezifischen Hirnareal verortet. Und zwar in unserem wunderbaren Stirnhirn. Dieses Stirnhirn hat tatsächlich auch sehr viel mit unseren Entscheidungen zu tun, mit der Zukunftsplanung, auch so mit der Regulation von unseren sehr impulsiven Gefühlen. Jetzt mache ich das, jetzt finde ich das gut, jetzt finde ich das gut und so weiter. Deshalb sind übrigens Jugendliche noch ein bisschen sprunghafter als Erwachsene, denn dieses Stirnhirn, das also in die Zukunft blickt, die Antizipation der Zukunft vornimmt, Planung und so weiter, das Stirnhirn ist erst ab dem 25. Lebensjahr erst so richtig ausgereift.
Wow.
Das heißt, wir sind als Jugendliche noch durch die Welt gegangen, ein bisschen planlos im wahrsten Sinne des Wortes und konnten noch gar nicht so beständig sein und sind viel sprunghafter gewesen.
Verstehe, wir werden jetzt in Zukunft nicht mehr von Teenagern sprechen, sondern von Cortex-losen, Sven. Die kommen ja auch demnächst auf dich zu.
Ich freue mich schon riesig drauf.
Genau.
Aber Frau Lauter, erstmal klingt es ja so, als wäre ein gewisses Maß an Sprunghaftigkeit auch wirklich gut für mich. Wo ist denn die Grenze? Wo wird es denn auch für mich selber schlecht, mal abgesehen davon, dass es alle, die gerade der anderen Meinung sind, total nervt?
Ja, genau. Ein gewisses Maß an Sprunghaftigkeit ist gar nicht so schlecht, denn es bedeutet psychologisch, dass man flexibel ist. Also man kann tatsächlich auch seine Meinung oder Entscheidungen ändern. Und ein bisschen komplizierter oder gefährlicher wird es dann, wenn es tatsächlich sehr, sehr instabil ist. Zum Beispiel, wenn Sie kennen bestimmt so etwas wie eine Borderline-Persönlichkeit, das hat man mal gehört. Hm. Die heißt tatsächlich auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Und da ist es dann so, dass diese Sprunghaftigkeit und Instabilität also wirklich sehr, sehr stark ist. Ja, da geht es von Hass zu Liebe, zu Gleichgültigkeit, in zwischenmenschlichen Beziehungen zum Beispiel. Dann wird es sehr, sehr anstrengend, also für die betroffene Person tatsächlich, denn die kann eigentlich nichts dafür, dass sie so von Emotionen mitgerissen ist. Und diese sprunghaften Emotionen übrigens, die blocken auch noch das Stirnhirn bei uns allen. Ja, wenn wir sehr, sehr starken Emotionen ausgeliefert sind, dann denken wir nicht planerisch genau in die Zukunft oder lösen Matheaufgaben oder spielen Schach, sondern es geht darum, schnell zu handeln. Und interessanterweise, um den Bogen zu schließen, ist es tatsächlich auch so, dass zum Beispiel bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung besonders Therapien eingesetzt werden, die das Stirnhirn fördern. Das heißt Achtsamkeit, ja, also Konzentration, Achtsamkeit, im Moment sein und diese Emotionen wieder zu regulieren, die da so sprunghaft auftauchen und uns bewegen und so weiter.
Nicht, dass Sie denken, ich bin jetzt sprunghaft, Frau Lauter, aber unsere Zeit des Interviews ist am Ende. Aber ich nehme auf jeden Fall mit, dass die Wahrheit irgendwo liegt zwischen den Menschen, die sagen Spontanität, ja, aber die will gut überlegt sein, und denen, die sich jede Sekunde umentscheiden. Wir sprachen über die Sprunghaftigkeit und die Weitsicht in der Psyche von uns Menschen und auch über die Cortexlosen mit Psychologin Franziska Lauter. Frau Lauter, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Vor 2 Jahren sind meine Söhne und ich regelmäßig ins Freibad gegangen, aber nur, wenn mittelmäßiges Wetter war. Warum? Weil wir alleine zum Bademeister gehen wollten und sagen, können Sie uns bitte irgendwie den Sprungturm aufmachen? Und dann habe ich da das erste Mal in meinem Leben Salto geübt. Vorwärts und rückwärts. Ja, ganz mutig vom 3-Meter-Brett. Und ich wollte natürlich jetzt dann die nächste Stufe erklimmen und habe unseren Freund und unseren Lieblingswetter Weltreisenden bei 2 auf 1 Frank Petzke gefragt, wo muss ich hin? Und er hat gesagt, entweder Acapulco oder Mazatlan. Habe ich gesagt, das klingt spannend, das besprechen wir on air. Guten Morgen, Frank.
Guten Morgen.
Hallo, Frank Petzke.
Guten Morgen, Sven.
Was macht die beiden Orte denn aus, Frank?
Na, was machen die beiden Orte aus? Die liegen beide in Mexiko. Das ist schon mal der erste Punkt. Mhm. Die sind circa 1000 Kilometer liegen sie auseinander an der Pazifikküste. Und sie haben spektakuläre Klippenspringer. Aus den 30er Jahren kommt diese Tradition. Und die springen tatsächlich von großen Höhen mit dem Kopf nach unten.
Mhm. Moment, warte, Frank, definiere große Höhen.
Also in Mazatlan sind es circa 15 Meter. Daraus resultiert eine Eintauchgeschwindigkeit von etwa 70 Stundenkilometer. In Acapulco ist die Höhe schon mal 26 Meter, obwohl irreführend manchmal 29 angegeben wird und sogar noch mehr. Aber es sind 26 Meter. Da ist die Eintauchgeschwindigkeit schon mal 80 Stundenkilometer.
Gut, das heißt, man muss da sehr präzise springen, ansonsten macht man es nur einmal.
Also ich bin familiär bedingt, war ich mehrfach, also bis 15 Mal in Mexiko, hauptsächlich in Mazatlan, und habe die Jungs sehr oft die verdienen ja damit ihr Geld, beobachtet. Das Verrückte ist, in Masatlan, da gibt es nur eine Wassertiefe von etwa 1,50 Meter und die müssen auf eine Welle warten. Das heißt, die haben unten jemanden stehen, der sozusagen das Kommando gibt und dann springen die auf den Wellenberg und damit haben sie eine Höhe von etwa 3,50 Meter oder eine Wassertiefe von 3,50 Meter und das muss ausreichen. Aber ich bin ja gerade bei Freunden in Jeserich und da ist auch ein ehemaliger Turmspringer dabei und ich habe mich erkundigt, wie kann man das machen, dass man nicht auf den Boden knallt, auf den felsigen, und er sprach von einer Vorwärtsrolle, die man sofort nach dem Eintauchen im Wasser macht. Die Mexikaner selber sprechen von einer Wende, aber das wird das Gleiche sein.
Okay, jetzt ist natürlich als erstes die Frage, wie viele verfehlen die Welle und wie viele ditchen auf?
Also es gibt tatsächlich auch Todesfälle, die liegen schon länger zurück, aber Verletzungen sind häufig. Also vor allen Dingen Luxation, also Ausrenken der Schulter, der Hände. Wenn die Handstellung oder die Armstellung geringfügig anders ist als geplant, da kann es bei dieser Geschwindigkeit, wenn man da aufs Wasser knallt, zu großen Verletzungen kommen. Also dieses Klippenspringen ist ja mittlerweile auch Bestandteil der Schwimm-WM und in Barcelona 2013 das erste Mal gesprungen. Da springen die Männer aus 27 Meter und die Frauen aus 20 Metern und machen ihre Figuren. Nur bei diesen Geschichten wird mit den Füßen eingetaucht und sie haben zum Teil auch Neoprenanzüge an, aber die Klippenspringer von Acapulco und von Mazatlán, die springen kopfüber und das ist die große Gefahr. Und es gibt wirklich massenhaft Verletzungen, das heißt, die Leute, die das seit vielen, vielen Jahren machen, springen täglich jetzt nur noch einmal und früher sind sie 3 bis 5 Mal gesprungen. Weil die Verletzungsgefahr einfach viel zu groß ist.
Jetzt wissen wir, Frank, du bist Biologe, du bist ehemaliger Leistungssportler, du bist vor allem, und das sage ich jetzt mit allem Respekt, ein Verrückter. Du hast uns ja auch schon berichtet, wie du durch Minenfelder gegangen bist, wie du gekämpft hast an Gegenden, wo die Giftschlangen irgendwie häufiger sind als die Sauerstoffmoleküle. Hast du es jemals probiert?
Ich bin schon mal von 12 Meter mit den Füßen zuerst runtergesprungen und ich fand es extrem hoch. Also ich bin ja auch jemand, der sich im Flugzeug fürchtet. Also Wasser ist kein Problem, aber da erstmal reinkommen. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Höhe ist. Es gibt einen Weltrekord. 2015 wurde ein Weltrekord aufgestellt von einem verrückten Schweizer in der Schweiz. Der ist aus 59 Metern ist er in die Tiefe gesprungen, mit den Füßen zuerst, aus 59 Metern. Der hatte eine Geschwindigkeit am Ende von 123 Stundenkilometer, hat man gemessen, beim Eintauchen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal aus einem 5-stöckigen Haus geguckt hat, das sind dann so 18 Meter oder vielleicht auch 20. Und wenn man das jetzt mal 3 nimmt und dann sollte man in die Tiefe springen, unvorstellbar.
Da kann ich an dieser Stelle nur sagen, die 3 Meter, die ich schaffe und die Zahlen, die Frank gerade uns in die schwindelerregten Ohren geflüstert hat, die sind 2 worlds apart. Also ich habe gerade gesagt, wir haben jede Menge Liebe und auch unsere Gäste haben jede Menge Liebe und kommen immer wieder ins Studio. Zum Beispiel auch Erfolgsautor Thomas Ramge, mit dem wir auch schon über seine letzten Werke hier sprechen durften. Und die Bücher sind ja nicht das, was den Mann ausmacht, sondern die Ideen und auch die Kooperationen. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, Sprunginnovation heißt es, gemeinsam mit Rafael Laguna de la Vera. Kein Künstlername, glaube ich, das ist der Chef der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Sprunginnovation, so wie ich das verstehe, ist irgendeine Erfindung, die daherkommt, von der man vorher vielleicht nicht weiß, dass sie kommen wird, nicht genau weiß, was sie bewirkt, aber hinterher stellt sie unser ganzes Leben auf den Kopf. So, darüber gibt es ein Buch von Thomas Ramge und jetzt wollen wir drüber sprechen. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Hey, danke.
Hallo Thomas.
Oh, warte mal, ich mache dein Mikro auch noch auf. Jetzt können dich auch alle hören.
Hey, so. Danke Sven. Danke Daniel, dass ich wieder bei euch sein darf.
Gerne.
Thomas, das war jetzt ja gerade eine etwas hanebüchene Definition einer Sprunginnovation. Wie würde der Profi das definieren?
Naja, eine Sprunginnovation ist eine Innovation, die unser Leben grundsätzlich verändert, im Idealfall sogar verbessert und eben ne, abgegrenzt zu der sogenannten inkrementellen Innovation, also da, wo bekannte Technologien Schritt für Schritt ein bisschen besser gemacht werden und das ist natürlich auch wichtig, aber richtig spannend wird es natürlich, wenn eine neue Technologie, aber es muss auch nicht zwingend eine Technologie sein, unser Leben sehr grundsätzlich verändert.
Genau, und dann gibt es noch
das iPhone
zum Beispiel. Erfindungen,
da können wir gleich mal drüber diskutieren, ob das
eine. Ich wollte gerade sagen, unsere Kinder haben so Erfindungen, die finde ich dann total blöd, dass die haben wollen. Das sind dann exkrementelle Innovationen. Aber wenn du, also wir wollen gar nicht diskutieren. Gib du uns doch mal wirklich ein Beispiel für etwas, wo du sagst, das ist definitiv eine Sprunginnovation.
Naja, die erste Kulturpflanze, das Einkorn. Ne? Plötzlich, okay. Wo plötzlich irgendein Genie in der Jungsteinzeit auf die Idee kam, ich gehe jetzt nicht mehr jagen oder ich gehe jetzt irgendwie Beeren sammeln, sondern ich mache da so ein Samenkorn, stecke das in die Erde und dann kann ich plötzlich ernten. Aber das Auto, das Flugzeug, das Penicillin, der Buchdruck, das Internet. Es gibt in der Tat, Sven, Leute, die würden sagen, das iPhone, in Klammern irgendwie das Gerät, was das mobile Internet irgendwie ermöglicht hat, ist auch eine Sprunginnovation. Darüber kann man vielleicht streiten, aber es war zumindest eine Innovation mit einer hohen Inventionshöhe.
Was wäre denn, also wir haben ja gesagt, und dann ändert sich alles. Das war ja eins der Kriterien, wo du mir zugestimmt hast sozusagen. Ist dann etwas am iPhone etwas, wo du sagst Sprunginnovation, also überall verfügbares Internet oder sowas wie ein App Store oder so, würdest du sagen, das ist ein Teil Sprunginnovation?
Also beim iPhone war es vielleicht so kann man zumindest frame, dass das iPhone das Gerät war, was überhaupt das Internet wirklich mobil gemacht hat. Mhm. Das gab es vorher natürlich schon, die Infrastruktur wurde aufgebaut, aber erst durch irgendwie diese clevere Zusammenführung von bekannten Technologien hin zu einem Gerät, was dann irgendwie gut zu bedienen ist und sexy ist und irgendwie leider dummerweise auch so abhängig macht, dass wir die Finger nicht mehr von ihm lassen können.
Du gesagt? Ich musste gerade surfen.
Genau. Hast du schon getwittert, was wir gerade?
Nein. Ja, natürlich.
Genau. Nein, das war so. Aber die grundlegendere Innovation, die jetzt wir in unserem Leben erlebt haben, war natürlich das Internet als solches. Ne? In den 70er Jahren irgendwie vom amerikanischen Militär angeschoben in der Grundtechnologie und dann Anfang der 90er Jahre durch diesen Wissenschaftler am CERN, Tim Berners-Lee, irgendwie plötzlich zugänglich für alle gemacht. Und das war natürlich eine Informationsrevolution, die unser Leben grundsätzlich verändert hat.
Jetzt, lieber Thomas, also sowohl das erste Samenkorn als auch irgendwann das Auto und das Flugzeug und eben auch jetzt das Internet seit den 70er Jahren bis heute. Das scheint für mich so, als wären Sprunginnovationen als solche erst mit deutlich zeitlichem Abstand danach auch erkennbar, oder?
Ja, also der Abstand variiert. Aber du hast grundsätzlich recht, ja, wenn quasi die Idee geboren ist und die Technologie dazu verfügbar ist, dauert es in der Regel noch mehrere Jahre, Jahrzehnte oft, bevor sich die Technologie durchgesetzt hat. Aber was wir sehen ist, dass es heute durchaus schneller geht. Also wenn wir zum Beispiel mRNA-Technologie irgendwie so vor ungefähr 10, 15 Jahren, also die Grundlage vor 20 Jahren irgendwie gelegt, dann hat sich so das vor sich hingewurschtelt und irgendwie dann plötzlich das Level erreicht, dass plötzlich man mit mRNA-Technologie eine sprunginnovative Vakzintechnologie hinbekommt, also Impfstoffe hinbekommt, die wir so nicht hatten. Aber auch hier, du hast eigentlich recht, Jens.
Du hast recht, Thorsten.
Ja, selbst bei der sprunginnovativen Technologie, die jetzt uns irgendwie im letzten Jahr irgendwie so wahnsinnig geholfen hat, hat es im Kern 20 Jahre von der irgendwie Erforschung hin bis zur echten Anwendung gedauert.
Wahnsinn. Jetzt ist es so, deswegen gibt es ja auch eine Bundesagentur für Sprunginnovationen und nicht erst seit es die gibt, dass Leute sagen, wir brauchen Sprunginnovationen, um jetzt den Standort Deutschland, Europa, was auch immer nach vorne zu bringen, brauchen wir eine Sprunginnovation. Leute in Firmen sagen, wir brauchen eine Sprunginnovation, damit wir morgen zu den ganz großen Firmen gehören. Ob das überhaupt geht, das besprechen wir gleich, aber jetzt hören wir erstmal ein ganz kleines bisschen Musik von den Zombies, die Sprunginnovation vermissen. Oder warum sonst heißt der Song She's Not There? Thomas Ramge ist bei uns im Studio. Er hat sein neues Buch mitgebracht, Sprunginnovation, wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance bekommen. Das ist natürlich die Frage, die wir gleich auch noch beantworten wollen. Aber als erstes mal, wir haben es gesagt, du hast mit Rafael Laguna de la Vera zusammen das Buch geschrieben, der Chef der Bundesagentur für Sprunginnovation. Und eine Agentur für Sprunginnovation ist für mich so ein bisschen wie eine Agentur für Verlieben. Also ist eine Sprunginnovation nicht eben etwas, was zufällig passiert, was man eben gar nicht planen und deswegen auch gar nicht per Gesetz oder Institution fördern kann?
Ja, per Gesetz zumindest eine Sprunginnovation verordnen kann man ganz gewiss nicht.
Schade eigentlich.
Natürlich gehört es zur Natur der Sprunginnovation, dass sie unberechenbar ist. Wir wissen nicht wirklich, wo sie herkommt. Was man aber sehr wohl machen kann, und das ist auch die Aufgabe der Bundesagentur für Sprunginnovation, ist die Rahmenbedingungen zu verbessern, unter denen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass gute Ideen, die schon erkennbar sind, dass sie das Potenzial zu einer Sprunginnovation haben, dann tatsächlich auch die Rahmenbedingungen haben, unter denen sie aufblühen können. Und das ist die Idee. Gute Ideen frühzeitig identifizieren und dann so zu unterstützen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer Idee tatsächlich eine Innovation wird, also etwas, was die Welt verändern kann im Positiven, sich diese Wahrscheinlichkeit erhöht.
Jetzt ist ja Innovation, hast du gerade schon gesagt, was die Welt hoffentlich positiv verändern kann. Wie definiert ihr den Unterschied zwischen Innovation und Sprunginnovation?
Die Sprunginnovation ist im Kern eine Innovation mit einer hohen Erfindungshöhe, einer Inventionshöhe. Mhm. Und du hast bei der Sprunginnovation in der Regel entweder bereits bekannte Technologien, die zusammenkommen, und dann eine grundlegende Veränderung herbeiführen, die eben nicht auf den gleichen Pfaden der Verbesserung möglich gewesen wäre. Eine Sprunginnovation, also man kann auch sagen radikale Innovation, aber eine Sprunginnovation wäre zum Beispiel ein Windrad, was Strom nicht mehr für 5 oder 6 oder Cent pro Kilowattstunde produziert, sondern plötzlich nur noch für 1 Cent. Mhm. Sodass es sich kaum noch lohnt, den grünen Strom, der erzeugt wird, überhaupt abzurechnen. Mhm. Und dann ändert sich das Spiel.
Okay, was ich jetzt mich bei dem schönen Untertitel frage, da geht es darum, mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance zu bekommen. Meistens geht es ja dann doch immer nur darum, meistens geht es nur um Geld. Um mal ehrlich zu sein. Im Unternehmen will man Geld, wenn man den Standort verbessern will, heißt das, wir haben hier eine sehr mächtige Firma. Bei euch geht es darum, die Welt offensichtlich zu verbessern. Ist das jetzt auch ein anderer Fokus dieser Agentur? Also werden dann vielleicht auch Leute, wo man sagt, ich habe gar keine Ahnung, wie man da jene Mark macht, aber ich habe eine gute Idee, wie man das Wasser wieder sauberer bekommt oder so, sollen auch die gefördert werden?
Also die werden gefördert.
Okay.
Die Projekte, die dort gefördert werden, haben alle einen weltverbessernden oder potenziell weltverbessernden Charakter. Und da musst du jetzt noch wieder definieren, was ist irgendwie die Welt besser machen, schlechter machen. Aber so
da können wir uns doch relativ schnell einigen.
Nicht so ganz, aber da orientiert man sich an den Nachhaltigkeitsentwicklungszielen der UN und so weiter oder schaut danach, was sind eigentlich wirklich menschliche Bedürfnisse entlang der, wir nennen das im Buch, die Maslow'sche Innovationspyramide, Bedürfnisse, die noch nicht ausreichend oder weltweit zumindest nicht schon ausreichend gedeckt werden.
Klasse. Und weil wir gerade ja so lange darüber gesprochen haben, wie lange das auch dauert, auch in der Pause, als die Zombies hier liefen, hat Sven ja nochmal gesagt, das dauert doch manchmal 20, 25 Jahre, bis man merkt, das war jetzt die Sprunginnovation. Das ist sicher schwer mit so einer Agentur. Wenn man dich und den Raphael jetzt nehmen würde und man treibt 100 Erfinder an euch vorbei, könntet ihr sagen, das wird eine Sprunginnovation und das nicht?
Nee, natürlich nicht.
Okay.
Niemand kann es wirklich vorhersagen. Man
okay.
kann aber natürlich nach gewissen Rastern Ideen identifizieren, die das Potenzial haben. Und wo man sagen würde, okay, erstens, sie arbeiten an einem großen Problem, was gelöst werden muss. Zum Beispiel irgendwie grüne Energie im Überfluss oder endlich mal den Alzheimer, irgendwas für Alzheimer finden. Endlich den Bauplan des Lebens so besser zu verstehen, dass wir an den großen Geißeln der Menschheit irgendwie endlich mal wirklich rankommen. Weil da müssen wir ja sagen, beim Krebs haben wir ja in den letzten 20, 30 Jahren natürlich inkrementelle Innovationen gesehen. Es ist hier und da etwas besser zu behandeln, das ist schön und gut. Und das möchte man auch nicht abschaffen, aber eigentlich brauchen wir Sprünge.
Jetzt möchte ich noch einmal etwas ketzerisch fragen, als jemand, der ja in diesem Land lebt und auch in diesem Land schon die ein oder andere Erfahrung mit Behörden, Ämtern und Ähnlichem gemacht hat. Ist Deutschland ein gutes Land für Innovation, Thomas, aus deiner Sicht? Ich meine, wenn es eine Agentur für Sprunginnovation überhaupt erstmal braucht?
Wir waren mal Weltmeister. Das ist ganz eindeutig.
Das ist auch ein schöner Titel für ein Buch.
Meine Erfolge in der
Fußball
Vergangenheit.
Fußball ist ja dein anderes Hobby. Ne?
Genau. Meine Erfolge in der Vergangenheit. Nein, ich will sagen, natürlich haben wir das Potenzial, natürlich, und du hast es ketzerisch angedeutet, haben wir ein Problem, dass Menschen, die eigentlich das Potenzial haben, sprunginnovativ tätig zu werden, in diesem Land nicht zwingend überall die besten Bedingungen vorfinden, um das zu tun. Aber wenn wir uns von den Fesseln befreien, wir haben die Ingenieure, wir haben die Köpfe, wir haben das Kapital, im Kern müssen wir es nur wollen. Und natürlich ist Innovation und Sprunginnovation erst recht ja irgendwie kein Einzelsport, sondern Mannschaftssport. Und den muss man nicht nur deutsch denken, man muss ihn natürlich europäisch denken. Und im Kern kann es uns auch ein bisschen egal sein, ob die Deutschen, die Franzosen, die Amerikaner oder die Chinesen die Kernfusion, wenn sie denn sicher und gut konfiguriert ist, auf die Straße bringen. Wenn wir sie haben, haben wir ein massives Problem gelöst.
Also die Sprunginnovation ist rund und ein Spiel dauert 200 Monate oder so ähnlich. Das Buch heißt Sprunginnovation, wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance bekommen, ist im Econ Verlag erschienen. Wir wollen keine Werbung machen, kostet nur 26 Euro und es ist toll designt, eignet sich also ganz sicherlich auch für Leute, die sich für diese Themen interessieren, für den Gabentisch. Wenn man es liest, hat man noch mehr davon. Thomas Raumge, herzlichen Dank.
Hey, danke, dass ich bei
euch bin. Vielen Dank, Thomas, für deine Buch.
Ciao. Radio 1, nur für Erwachsene.